Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Und wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio von der Xels Genossenschaft. Michael Schneider vom Vorstand und Tessa Bornemann als Entwicklungskoordinatorin. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Xels, die regionale Genossenschaft. Seit 2019 gibt es. Lasst uns einfach mal die Geschichte ein wenig klären und wofür Xels eigentlich steht.
Ja, sehr gerne. Wir haben 2019 im August diese Genossenschaft gegründet. Initiiert wurde sie von verschiedenen Biobetrieben aus Handel und Landwirtschaft und Verarbeitung. Und wir wurden eigentlich dazu getrieben, dass wir dachten, der Biomarkt wälzt sich derart schnell um und vor allem die großen Handelsketten spielen eine immer bedeutende Rolle und werden die Gesetze neu definieren, was im Naturkosthandel möglich ist und was nicht und was zukünftig möglich sein soll. Und da hatten wir den Eindruck, wir müssen uns zusammenschließen und hatten die Idee und das offensichtlich als einzige bisher in Deutschland, dass wir auch die VerbraucherInnen mit einbeziehen in die gesamte Genossenschaftsstruktur. Das heißt, unseres Wissens nach sind wir die einzige Genossenschaft, die das tatsächlich auf ihre Agenda geschrieben hat, dass Bioerzeuger und Verarbeiter, wie zum Beispiel Bäcker und Metzger, Händler und VerbraucherInnen da in die Mitsprache und in die Organisation unserer Zukunft kommen sollen. Das ist eigentlich das Besondere oder äußerst Bemerkenswerte.
Wie sieht es aus in der Praxis?
Momentan ist es so, dass wir dass man den ersten Vorstand und Aufsichtsrat bestimmen kann, bei der Genossenschaftsbegründung, haben wir den Aufsichtsrat paritätisch besetzt. Das heißt, zwei Händler, zwei Erzeuger, zwei Bauerinnen oder Bauern und zwei Frauen als VerbraucherInnen in der Vertretung. So ist es bei der Bestimmung des Aufsichtsrats, konnte man das so machen. Und durfte man aber nicht langfristig feststellen, die Parität, aber es steht in der Satzung drin, dass das so gewünscht wird, auch dass die nächsten Generalversammlungen das so besetzen, dass wir im Aufsichtsrat, im wichtigsten Kontrollgremium, paritätische Besetzung haben.
Was wird da dann entschieden?
Naja, der Vorstand ist wie bei jeder Genossenschaft für das Tagesgeschäft zuständig. Das heißt, alles, was im Großen und Ganzen aus der Satzung oder aus dem Aufsichtsrat sich ergibt, setzt der Vorstand um. Aber der Aufsichtsrat ist, wenn er gut gemacht wird, und das wollen wir schon tun, wirklich ein wichtiges Aufsichtsgremium, der im Grunde die großen Spuren vorgibt und überwacht. Und insofern ist es sehr wichtig, dass dieser Aufsichtsrat auch paritätisch besetzt ist. Also die nächste Generalversammlung im Juli von uns, da wird auch neu gewählt in Aufsichtsrat und das hoffen wir doch sehr, dass die Genossinnen, die da dann kommen, auch das eine gute Idee finden weiterhin.
Was sind die großen Spuren, die Sie angesprochen haben?
Naja, die Zeiten zeigen ganz besonders, wie anfällig unsere regionale Versorgungsstruktur ist. Oder eigentlich nicht mehr da ist. Also wir merken das im Biobereich, geht alles noch viel schneller, aber der Strukturwandel wird ähnlich vehement wie im konventionellen Handel durchgeführt. Nur tatsächlich innerhalb nicht 50 Jahren, sondern eher 10 oder 15 Jahren. Also es geht alles sehr schnell und die regionale Versorgungsstruktur ist jetzt schon hochgradig gefährdet. Im konventionellen Bereich findet sie praktisch nicht mehr statt. Also ganz prominentes Beispiel momentan ist die Schlachthofgeschichte in Rottenburg. Alle haben es schon mitbekommen. Da sind wir auf dem besten Weg, die letzte Struktur des kleinen Schlachthofs in der Region zu zerstören. Balingen ist schon raus. Die haben ihren geschlossen auf Anfang des Jahres. Metzingen ist raus, Reutlingen schon, Tübingen schon lange. Das heißt, der Kampf geht in Rottenburg weiter. Wenn der auch noch weg ist, dann ist eine riesige Lücke da. Und das ist ein gutes Beispiel, weil es sehr prominent momentan in der öffentlichen Diskussion ist. Also die Zerstörung der regionalen Strukturen wird es in ein paar Jahren unmöglich machen, überhaupt noch auszubauen.
Aber bei dem Schlachthof war ja der Rottenburger Schlachthof, gab es ja auch einen Skandal, dass sogar regionale Betriebe auch nicht gefeit sind vor Tierquälerei?
Nein, das war der Gärtringer.
Der Gärtringer. Und aber da haben ja auch Biobetriebe aus der Region auch schlachten lassen.
Absolut, das ist im ganzen Bundesgebiet so. Also werden Biobetriebe in relativ großen Schlachtstrukturen geschlachtet. Also, aber das liegt nicht, und die wissen das alle, das ist ein ganz dünnes Eis einfach. Aber wenn keine Möglichkeiten mehr bestehen, dann kommt sozusagen die Situation so, dass unser Geflügel- und Eierlieferant aus Rothenburg muss bis nach Augsburg fahren, um eine gute Schlachtqualität auf dem Betrieb zu bekommen.
Bis Augsburg?
Ja, es gibt weit und breit im süddeutschen Raum keine Verarbeiter von Biogeflügeln.
Selber machen? Darf man das nicht mehr?
Im Prinzip darf man das schon, aber die hygienischen Anforderungen für dann doch einen relativ kleinen Betrieb sind so immens, dass es derart die Produkte verteuern würde, da schreckt man zuerst mal davor zurück.
Was kann Xels da machen, damit eben diese regionalen Strukturen jetzt auch gerade Beispiel Schlachthof da erhalten bleiben oder vielleicht auch neu entstehen?
Na jetzt, momentan sind wir sehr stark involviert in diese Rothenburger Schlachthofgeschichte. Wir wurden da vor anderthalb Jahren in diesen Arbeitskreis mit eingeladen von der Stadtverwaltung. Insofern sind wir seit anderthalb Jahren da intensiv drin in dieser Frage. Der Stand der Dinge ist so, dass sich die Kämpfe für den Rothenburger Schlachthof am städtischen Standort noch nicht aufgeben, obwohl sie eigentlich verloren haben. Und wir sind von Xels auf jeden Fall der Meinung, dass dieses Schlachthof auf alle Fälle entweder erhalten werden muss oder, was unserer Ansicht nach eigentlich noch besser wäre, sozusagen zwischen dem Dreieck Metzingen, Rottenburg und Balingen ein neuer Schlachthof entsteht. Wir halten das eigentlich für die zukünftigere Idee.
Xels, nochmal den Namen bitte.
Ja. Ja, das ist für Menschen wie die Frau Bornemann schwierig zu verstehen, was Xels bedeuten soll. Das ist ja für die Schwäbinnen und Schwaben unter den ZuhörerInnen einfach das Wort für Marmelade, das sagt man so. Und man schreibt es natürlich nicht mit X, das ist uns schon auch, also nicht, dass wir da nicht zurechtkommen würden mit der Rechtschreibung, sondern das war uns schon klar, mit X wird es natürlich nicht geschrieben, sondern mit G im Zweifelsfall. Wir haben uns für Xels als Idee entschlossen, weil es doch ein sehr schönes, auch vom Laut her ein schönes schwäbisches Wort ist, sehr, sehr schwäbisches Wort ist, weil es auch bedeutet irgendwie so, vieles wird zusammengemischt, viele Früchtchen kommen in den Topf, uns wird dauerhaft, für dauerhaften Genuss wird es produziert, das sind alles so schöne Bilder und so finden wir so charmante Bilder, wo man sich einfach emotional auch, das findet man, glaube ich, gut. Und das X haben wir ehrlich gesagt deshalb gewählt. Wir wurden da von einer tollen Frau beraten. X ist ziemlich wild als optisches Zeichen und hat den großen Vorteil, dass man bei der Google-Suche immer an erster Stelle kommt. Weil so verrückt schreibt niemand Xels. Und das ist in diesen Tagen ein ganz wichtiges Phänomen. Also wer uns sucht, findet uns, ohne dass er auf die zweite Seite scrollen muss.
Wie kommen Sie mit dem Begriff klar und mit dem Schwäbischen jetzt als Neu-Tübingerin?
Ja, doch, es hat relativ schnell, habe ich mich da gut eingefunden. Und das Gute ist ja immer, wenn ich irgendwas nicht verstehe, ich frage einfach immer nach. Aber das Reinhören hat ganz gut funktioniert. Und so wie ich mich im Norden mit dem Moin sehr schnell angefreundet habe, habe ich mich hier mit dem Schwäbischen sehr schnell angefreundet und fühle mich hier sehr wohl und wurde sehr herzlich aufgenommen. Und bin sehr zufrieden hier.
Wagen wir noch einen kleinen kurzen Ausblick zum Ende. Welches sind Ihre Herzensthemen oder Ihr Herzensthema für die nächste Zeit, wenn es eben auch um Inhalte geht?
Also wo wir, die Themen hatten wir auch schon kurz erwähnt. Also die regionale Schlachthofgeschichte ist für uns ganz wichtig. Ernährungsrat ist für uns ganz wichtig, außer Hausverpflegung als Kernthema der nächsten Jahre. Ist uns sehr wichtig. Wir sind in der regionalen Milchverarbeitung sind wir dran. Und jetzt gerade denken wir über Nudelproduktion nach, die wir aufbauen könnten. Es ist in der Schlaufe sozusagen, wer viele neue Produktionsmöglichkeiten in unserer Idee. Es wird zum Beispiel doch recht viel Bioland-Soja hier im Neckartal mittlerweile angebaut. Warum sollte man dann in 2-3 Jahren selber Tofu herstellen und nicht die Soja nach Freiburg, wie es bisher geschieht, senden? Und so sind im Grund Konserven, es gibt praktisch keine Konservenverarbeitung mehr, sowohl Sauer- als auch Süßkonserven gibt es in der ganzen riesigen Region nirgends mehr. In Tübingen gab es mal einen Essiggurkenverarbeiter oder halt einen Sauerkonservenverarbeiter. Das heißt nicht, dass das nicht alles möglich wäre, nur man hat es einfach verlagert, weil es in Norddeutschland um 2 Cent billiger das Gurkenglas zu haben ist. Also das heißt, wir denken, es muss ganz dringend in die Verarbeitungsinfrastruktur investiert werden. Menschen für die kurzen Wege auch das Material sozusagen sensibel machen, dann sind wir natürlich durch Gärtner auch in Kontakt. Wir wissen, dass wenigstens 1/4 der Ernte überhaupt nicht in Verkauf geht, weil es gleich aussortiert wird, weil zu groß, zu klein, zu krumm, so irgendwas. Das heißt, mindestens 1/4 bleibt auf dem Acker oder geht auf den Kompost. Auch da gibt es ein riesen Potenzial an Verarbeitungsmöglichkeiten, wo man einfach sagt, die krummen und die zweibeinigen Karotten, wie die Frau Bornemann gesagt hat, die müssen zwingend in Verarbeitung gehen, die müssen verarbeitet werden zu Suppen, zu Soßen, zu Eintöpfen, zu was weiß ich alles. Das ist das, wir haben ungefähr gefühlt 1000 Aufgaben und wir wünschen uns sehr, dass wir trotz Pandemie oder gerade wegen Pandemie einfach noch mehr Genossinnen und Genossen werben, wenn man sich viel besser fühlt bei einer guten Idee, wenn das in die Fläche einkommt. Also wenn Menschen sagen, gut, 100 zum einen Mal und 100 pro Jahr, das kann ich mir, das will ich mir leisten. Ich weiß nicht, was ein Beitrag beim Tennisverein kostet, aber ich vermute eher über 100 Euro im Jahr. Und das ist eigentlich sozusagen momentan unser Hauptdilemma. Wir haben dermaßen viele Aufgaben. Ich habe zurzeit 50, 60 Stunden im Monat nur für Gesellsarbeit, ehrenamtlich. Und wir haben nicht die Möglichkeit und nicht die Gelegenheit, in die Fläche mit den Menschen zu reden und sie davon zu überzeugen, dass es die Zukunft im Lebensmittelwirtschaft nur gemeinsam geht.
Ganz kurz noch, was ist Ihr Lieblingsprodukt aus der Region?
Oh, oh Gott, es gibt so viele leckere Produkte, aber ich würde sagen, die Milchprodukte vom Tennental sind schon ganz, ganz weit oben. Leckerster Käse, Quark von unserem Partnerbetrieb ist auf jeden Fall und ich liebe die Backwaren vom Bäcker Berger. Das ist auf jeden Fall, genau.
Vielen Dank, Frau Bornemann, vielen Dank, Herr Schneider, für Ihre offenen und ja auch informativen Worte. Dankeschön und alles Gute für die Gsels-Genossenschaft.
Ja, wir bedanken uns auch ganz herzlich für die Einladung.
Sehr gerne. Und das war das Lokalmagazin live am Freitagvormittag und in der Wiederholung nochmal am Samstagmorgen zwischen 6 und 8 und alle Wortbeiträge, auch dieses Interview in voller Länge nachzuhören und dauerhaft auch herunterzuladen auf wüste-welle.de. Das nächste Lokalmagazin gibt es am kommenden Montag von 10 bis 12 und dann ist es Teil des Sonderprogramms zum Internationalen Tag gegen Rassismus. Wir sagen danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.